Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing auf einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer Rückschau auf den großen Preis von Aserbaidschan in Baku und der Vorschau auf den großen Preis von Spanien in Barcelona. Genauer gesagt, glaube ich, in Montmeló, wie dieser Ort heißt. Ich habe es jetzt die Baku-Solona-Connection genannt, ne, weil wir ja beides zusammenbringen. Letzte Woche gab es ja unsere tolle Sonderausgabe zum 25. Todestag von Roland Ratzenberger. Möchten wir euch nochmal ans Herz legen, da auf jeden Fall reinzuhören. War ein tolles Interview mit Peter Lewey und Rudi Ratzenberger, dem Vater von Roland. Sehr emotionales Interview. Auch die Mutter von Roland Ratzenberger hat sich zwischendurch eingeschaltet. Und Christian Nimmervoll hat es wirklich hervorragend gemacht, den ich an dieser Stelle einfach mal zuerst begrüße. Den Experten in unserer Sendung, den Chefredakteur vom Motorsport Network Germany. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Und mein Co-Moderator ist natürlich auch da. Den habe ich letzte Woche nach Hamburg geschickt. Dort hat er ein Review, beziehungsweise, ja, wie kann man sagen, ein Review seiner ersten Eindrücke des Formel 1 Videospiels F1 2019 zusammengefasst in einem Podcast und ist auf seinem YouTube-Channel, Mike Weiß Motorsport News heißt es ja gar nicht mehr, Ole. Nein. Sag du einfach selber, wie es heißt. Hallo, Ole Waschkau.
Aloha, das ist auf meinem YouTube-Channel. Er ist einfach nur Ole Waschkau.
Ist ganz da auch einfach. Der Monster-Vlog drauf?
Ja, nein, der ist auf meinem Vimeo-Channel tatsächlich. Der Monster-Vlog ist, wenn dann nur da, auch nicht gelistet.
Okay, ja, also auf jeden Fall gerne auch nochmal da reinhören und reinschauen vor allem. Ganz tolle Bilder hat er da auch mitgebracht zum Spiel. Und jetzt kommen wir dann zum großen Preis von Aserbaidschan, verbinden das Ganze irgendwie mit diesem echten Europa-Auftakt in Barcelona. Christian, du warst da, du warst vor Ort. Was ist aus dem Kimi-Interview geworden?
Das Kimi-Interview wurde verschoben auf meine nächste Präsenz aus Gründen, die ich hier nicht näher erläutern werde. Ich habe da tatsächlich einen ganz schrägen Bug sozusagen im System gehabt, der mir jetzt in so vielen Jahren auch zum ersten Mal passiert ist. Nämlich, ich habe einen Termin in meinem Handy eingespeichert, zu Hause vor dem Wegfliegen, und durch die Zeitumstellung wurden mir diese 2 Stunden dann vor Ort im Terminkalender direkt umgerechnet. Was ich daraus gelernt habe, immer die Zeitzone mitspeichern, ganz wichtig. Aber kein Problem, das Interview findet beim nächsten Mal statt, wenn ich vor Ort bin. Kimi, so wurde mir vom Sauberpressesprecher, der das mit Humor genommen hat, war auch froh, dass er früher gehen konnte am Donnerstagabend.
Wie hat es dir denn in Baku dieses Jahr gefallen?
Gut, ich war ja zum zweiten Mal dort nach 2016. Es war übrigens genauso, wie ich angekündigt hatte. Wenn ich da bin, ist langweilig. Aber rein vom Setting her ist Baku, finde ich, schon toll. Also dieser ganze Altstadtkomplex, wo es so eng ist, das sieht einfach toll aus vor Ort, wie auch im Fernsehen. Und das Pressezentrum ist ja entlang von Start-Ziel mit diesem Hilton-Hotel, wo die also richtig schnell vorbeidonnern, und das in der Stadt, das ist schon auch optisch echt beeindruckend. Also ich finde, Baku hat sich in sehr kurzer Zeit zum echten Klassiker etabliert, dass jetzt nicht so viele Menschen da hingehen, weil es halt auch nicht den Riesenplatz für die Tribünen gibt, okay. Aber ich glaube, im TV ist das echt ein cooler Grand Prix geworden. Dass es jetzt nicht das allerspannendste Rennen war, gut, das ist eine Sache, aber das lag nicht an der Strecke, wie wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben.
Nee, tatsächlich nicht, Ole. Man muss einfach sagen, dass viele Teams und viele Fahrer sehr vorsichtig unterwegs waren dort, ne? Also, wo man noch die letzten beiden Jahre in diesen, ja, man kann sie vielleicht Chaosrennen nennen, aber da wurde weitaus mehr Risiko gegangen. Man merkt, man wollte das Material auch schonen, denke ich, gerade auch bei Motor vielleicht auch. Manche Fahrer haben es natürlich auch mit ihren Flügeln und mit ihren Aufhängungen ein bisschen übertrieben. Manche haben ja auch das Rennen gar nicht erst beendet. Trotzdem, ja, es war schon ein Rennen mit wenig Höhepunkten. Es gab so die ein oder andere Szene im Rennen, wo man sagt, ja, da kann man vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber deswegen haben wir, glaube ich, mit einem nicht expliziten Review-Podcast, glaube ich, nicht so viel verpasst, oder?
Nee, vor allem ist halt das Ding, es gäbe halt nichts zu sagen, was man nicht auch davor hätte schon sagen können. Ist ja alles beim Alten geblieben. Mercedes, wieder auf 1 und 2. Ferrari schlägt sich in gewisser Weise mal wieder selbst. Und sonst ist halt auch davon ab nicht so viel passiert. Deswegen weiß ich nicht, wie man da eine Stunde ehrlich gesagt drüber sprechen soll, weil es war doch sehr ereignisarm. Was wir ja übrigens vorher gesagt haben, ja, wir haben ja vorher gesagt, das wird dieses Jahr nichts, weil es die letzten Jahre davor ja dementsprechend heiß herging. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass eigentlich alle Sessions bis auf das Rennen doch ja sehr spektakulär waren. Auch die ja dass auch die Formel 2 Rennen waren in den zwei Runden, in denen man gefahren ist, doch auch sehr spektakulär, muss man sagen. Aber das Formel 1 Rennen dann, ja, war dann eher nix, ja, bis auf Ricardo, der nicht rückwärts ausparken kann. Viele von uns können nicht rückwärts einparken, er kann nicht rückwärts ausparken. Sonst ist doch nicht viel passiert, außer dass Valtteri Bottas wieder Erster in der Fahrer-WM ist. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, es ist jetzt nichts passiert, was man nicht vorher auch schon wusste.
Daniel Kehrt mal ausnahmsweise in der anderen Rolle, ja. Ihm so. wie ein Torpedo kam Daniel Ricciardo rückwärts in ihn reingefahren. Also es gab ja schon kuriose Unfälle, Christian, in der Formel 1. Aber das war nun mal wirklich einer der kuriosesten der letzten Jahre, fand ich.
Ja, es sah, also Daniel Ricciardo sah natürlich überhaupt nicht glücklich aus dabei, weil doppelt eigentlich, weil dass er überhaupt Dani Kwiat dazu zwingt, sozusagen die Kurve nicht zu kriegen, indem er da innen vorbeisticht und mit Hola Drio, wie der Mühlviertler sagt, an ihm vorbeizischt. Und dann auch noch beim Reversieren, also beim Rückwärtsfahren, in den Toro Rosso reinknallt, offensichtlich ohne in den Spiegel zu schauen. Das hat er auch so halb zugegeben, dass er in der Hektik einfach dachte, da ist keiner. Ja, das sah extrem blöd aus. Then again, kann passieren, ist also vergleichbare Fehler, die dann halt nicht so blöd ausgesehen haben, passieren ganz oft eigentlich. In dem Fall sah es halt echt bescheuert aus, kann man nicht anders zum Ausdruck bringen. Er hat es mit Humor genommen. Danny Kwiat hat das zu schätzen gewusst, dass Ricciardo direkt die Hand gehoben hat und gesagt, mein Fehler, ich entschuldige mich bei dir. Und damit war es für die beiden auch erledigt. Uns hat es ein bisschen unterhalten. Was natürlich schön gewesen wäre, wenn das zu einer richtigen Safety-Car-Phase geführt hätte, weil das hätte vielleicht das Rennen ein bisschen angeheizt, aber das ist leider ja nicht passiert.
Lass uns mal bei diesem Safety-Car bleiben, Christian. Da kam eine Frage in der Starting Grid F1-Fans-Facebook-Gruppe. Kommt gerne in die Gruppe rein, diskutiert mit vielen tollen Menschen über die Formel 1, über Motorsport generell, gerne auch in unsere Telegram-Gruppe at Starting Grid. Christian Fischer hat sich über diese Virtual Safety Car Phase aufgeregt, kann man eigentlich fast schon sagen, denn er versteht es immer noch nicht, wie unter dem Virtual Safety Car so eklatante Zeitunterschiede entstehen können. Gerade in der Formel 1 wundert es ihn, denn selbst im Amateur-Kartsport wird über jede Sekunde gestritten, die man zu schnell oder zu langsam war, und er hat so ein Foto dabei geschickt, und es gab ja tatsächlich den Fall, dass echt Fahrer teilweise ja super viel Abstand aufgesammelt oder eben auch aufgeholt haben in dieser Virtual Safety Car Phase. Konntest du dir einen Reim drauf bilden?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Also diese VSC-Phasen, die sind ja nicht genau eine Runde lang. Das heißt, es gab Fahrer wie Leclerc, der musste jetzt in dieser VSC-Phase, mit wo die auf einer gewissen Delta-Speed limitiert sind, ich glaube, es ist irgendwas 80 km/h, das weiß ich jetzt gar nicht, wissen die Leser wahrscheinlich besser als ich. Oder so, ja. Also es gibt auf jeden Fall eine definierte Delta-Zeit, wo die signifikant abbremsen müssen. Wenn du jetzt wie Leclerc das Pech hast, dass du in so einer VSC-Phase zweimal bei Start und Ziel vorbeifährst, auf der langen Geraden, wo du normalerweise sehr schnell fahren darfst und jetzt sehr langsam fahren musst, verlierst du da richtig viel Zeit. Ein anderer, der das Glück hat, da nur einmal lang zu fahren und mehr Zeit in langsamen Passagen während der VSC-Phase verbringt, wo er sowieso langsamer fahren würde, der Abstand zwischen dem Speed, den er unter VSC gehen darf, und dem Rennspeed also nicht so groß ist, daraus entstehen dann diese Unterschiede, die teilweise recht signifikant werden können. Ich glaube, es waren bis zu 6 Sekunden. Ich habe persönlich, ehrlich gesagt, keine Meinung, wirklich nicht, ob das gut ist oder schlecht. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, ein richtiges Safety Car ist natürlich nochmal komplett eine andere Nummer vom Verzehren. Deswegen, ja, kann sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Aber so erklärt sich das, weil ja nicht jeder an der gleichen Stelle fährt während dieser Safety Car Phase. Und wenn du halt das Pech hast, dass du viel Zeit unter VSC da verbringst, wo du eigentlich schnell fahren dürftest, dann verlierst du am meisten Zeit.
Ja, und Ole, müssen wir mal so ein bisschen über Fairness und Virtual Safety Car sprechen. Ich habe das heute in der Telegram-Gruppe auch mal so ein bisschen angedeutet. Also für mich als Zuschauer ist es nicht ganz ersichtlich, was jetzt da Phase ist, klar, wenn man es weiß, dann weiß man es, aber wenn jetzt jemand nur diese Erklärung da auf dem Bildschirm liest, wenn Virtual Safety Car eingeblendet wird, dann weiß ich immer noch nicht, ob das irgendwie dann wirklich klar ist für die Leute und ja auch für die Fahrer. Lewis Hamilton hat auf einer guten Linie Fahrenzeit aufholen können, wo man eigentlich denkt so, hä, also von der Geschwindigkeit her müsste das ja eigentlich irgendwie fixiert sein. Wäre es da nicht fairer, tatsächlich einfach generell das Safety Car rauszuschicken, wie es zum Beispiel im NASCAR, hat Daniel Moreno ja auch gesagt, üblich ist, einfach irgendwie auf jeden Fall Minimum 3 Runden und dann einfach hoffen, dass die Streckenposten besser arbeiten als die in Aserbaidschan, dass so ein Auto auch schnell geborgen werden kann?
Naja, zunächst einmal ist halt auch in gewisser Weise der Job der Kommentatoren, zu erklären, was das Virtual Safety Car ist. Bei den britischen Kommentatoren, da macht man das. Ich weiß nicht, wie es bei den Deutschen ist. Ich würde aber mal gewisserweise darauf, dass man es nicht unbedingt immer so im Detail erklärt. Und dann wird es natürlich relativ schwierig. Das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, das ist ja damals nach dem Gilles Bianchi-Unfall eingeführt worden. Damals gab es ja nur Doppelgelb. Letztendlich ist es fast genau das Gleiche, nur halt ein bisschen kontrollierter. Und es ist halt eigentlich für so Zwischenfälle an lokalen Spots gedacht, die relativ schnell behoben werden können. Und dann, weil für eine halbe Runde braucht man nicht das Safety Car rausschicken. Christian hat es eben gesagt, das Safety Car verzerrt natürlich nochmal ganz anders. Das Feld wird immer wieder zusammengefercht. Das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Spannungsmoment, klar. Aber wir haben es halt auch in der Formel 2 gesehen. Wer die Rennen gesehen hat, weiß, was ich meine. Da wurde dann irgendwie eine Kurve gefahren und dann waren wieder 5 Runden Safety Car. Das ist jetzt auch nicht unbedingt sehr spannend. Und ja, das ist dann auch immer so ein bisschen unglücklich. Irgendeiner von unseren Hörern hat es vorgeschlagen, man könnte es natürlich so machen wie bei der WEC und sagen, man beschränkt die Geschwindigkeit auf 80 km/h oder auf 100 oder was weiß ich was. Dann fahren nämlich alle gleich schnell und dann hat man dieses dynamische Element nicht. Eigentlich sollte sich das ja natürlich irgendwie auffressen, weil ja jeder an der gleichen Stelle vorbei muss und jeder muss ja dieses Delta einhalten. Das ist in der Praxis natürlich nicht so. Allerdings jetzt bei jeder Kleinigkeit das Safety Car rauszuschicken, fände ich doch dann auch ein bisschen zu viel und das wäre dann doch sehr, sehr zäh und da würden sich wahrscheinlich noch mehr Fahrer, noch mehr Zuschauer, Fans drüber beschweren. Bei Twitter habe ich gelesen, in Monaco wäre das Rennen schon lange wieder gelaufen, jetzt bei der Formel 2 zum Beispiel, weil da hat man ja teilweise wirklich 5 Runden gebraucht, um das wieder hinzubauen, so ganz grundsätzliche Sachen oder ein paar Autos aus dem Weg zu räumen. Also müsste man halt vielleicht auch mal bei der Ausbildung der Streckenposten in Aserbaidschan gucken. Generell finde ich das Safety Car aber so als Zwischending doch keine schlechte Sache. Und man kann es natürlich auch für sich nutzen. Das hat Nico Rosberg damals in Austin mal gemacht, 2015, hat ihm nichts gebracht, weil Lewis Hamilton ist dann E-Weltmeister geworden, weil Nico dann irgendwo sich gedreht hatte oder sowas oder einen Ausritt hatte. Aber letztendlich ist es doch eigentlich, glaube ich, eine gute Sache.
Full Course Yellow und dann auf 80 begrenzen, wie es teilweise im Tourenwagensport ja der Fall ist. Das war auch so eine Idee, die du ja auch, glaube ich, meintest, Jan, oder?
Ja, genau.
Aber ganz interessanter Punkt war ja, Christian, diese Streckenposten in Aserbaidschan. Das fing ja am Freitag an mit dem Gullideckel, den ein Streckenposten ganz solide wieder reingetreten hat, als ob nichts passiert wäre. Ne? Und das Abschleppen der Autos hat jetzt auch nicht super schnell funktioniert. Ein Streckenposten wusste nicht ganz genau, wo er löschen sollte. Ja, der hing da rum und Sascha Roos wurde immer echauffierter, dass er doch bitte jetzt genau da mal löschen soll. Und er hat es nicht gemacht und Nick Heidfeld hat auch irgendwie rumgeschmatzt. Muss man da auch ein bisschen diese Streckenposten besser schulen? Es gibt ja für manche Rennen, werden ja, glaube ich, die aus Bahrain sogar extra eingeflogen. Ich glaube, in Australien ist das der Fall, weil die so besonders gut sind. Und das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wie kann man da diese Diskrepanz aus diesem Virtual Safety Car mit dem Streckenposten verbinden? Wie viel Zeit die brauchen? Kann man das irgendwie perfektionieren, deiner Meinung nach?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so die Wahrnehmung gehabt, dass die so schlecht gearbeitet hätten in Baku. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Was war das mit dem Feuerlöscher? Das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen.
Ich habe es auch schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall erinnere ich mich an die Szene, dass Sascha Roos anfing, da musst du doch löschen jetzt.
Okay, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Er fällt mir jetzt ganz schwer, das zu kommentieren, um ehrlich zu sein. Aber ich habe jetzt so gröbere Streckenpostenversagen gar nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt. In der Regel funktioniert das alles ganz gut. Die besten Streckenposten der Welt hat wahrscheinlich Monaco. Also wie schnell die Autos teilweise wegkriegen, ist für mich unfassbar. Und was bei rein Australien angeht, da vielleicht eine kleine Korrektur, es war genau umgekehrt. Also die CAMS, der australische Verband, hat die Streckenposten in Bahrain geschult, dass die ein Austauschprogramm haben, auch andersrum inzwischen, das kann gut sein. Das ist gar nicht so unüblich, dass neue Strecken sozusagen Streckenposten von anderen Ländern sich holen, die dann die eigenen Teams schulen, teilweise auch über Jahre hinweg. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also mir fällt es ein bisschen schwer, da jetzt was zu kommentieren. Ich habe auch aus viel, viel früheren Jahren ein paar so Bilder vor dem Kopf. In Montreal haben die irgendwann mal ein Auto partout nicht wegbekommen. Dann gibt es natürlich immer wieder diese blöden Situation, wo irgendjemand stolpert oder so, ja. Auch ganz unglücklich schon bei Simoncelli-Unfall in der Motorrad-WM, mit einer tragischen Note natürlich verbunden. Aber in letzter Zeit kann ich mich da tatsächlich an nichts erinnern. Und vielleicht, ich will damit nicht sagen, dass du nicht recht hast, aber ich habe jetzt aus Baku nichts zumindest konkret vor Augen.
Ja, was war denn das überhaupt mit dem Gullideckel da? Ich meine, ne, das ist ja jetzt nicht die erste Strecke, wo es solche Fälle gibt, dass gerade bei Stadtkursen sowas passiert, aber das hätte ja auch wirklich dramatisch ausgehen können für George Russell.
Ja, das war tatsächlich einigermaßen gefährlich, und auch besonders ärgerlich für Williams, weil das natürlich einen teuren Schaden verursacht. Das Geld kriegen sie hoffentlich oder wahrscheinlich zurück. Das hat der Streckenbetreiber auch schon angekündigt, dass sie das über die Versicherung regeln werden. So ähnlich wie Haas, letztes Jahr war das, glaube ich, oder? In Malaysia. Die haben das Geld dann ja auch mit ein paar Monaten Verspätung zurückbekommen. Was da passiert ist, es hat sich wohl, also diese Gullideckel sind aufgrund der Erfahrungen, das ist ja nicht zum ersten Mal passiert, gab es auch in Monte Carlo schon, waren die ohnehin schon verstrebt irgendwie. Wie genau, das habe ich nicht gesehen. Aber eine dieser unter dem Gullideckel Verstrebungen hat sich bei dem konkreten Gullideckel wohl irgendwie gelöst oder gelockert oder wie auch immer. Deswegen hat man die dann im restlichen Verlauf des Wochenendes mehrfach nachgeprüft und gecheckt, was gar nicht so einfach ist bei über 300 Gullideckeln entlang der Strecke. Also ich glaube, es waren irgendwas 316 oder so. Aber dann ist auch nichts mehr passiert. Formel 1 ist ein Sport am Limit, wo sehr große Kräfte wirken. Da kann sowas passieren, würde ich trotz allem sagen, auch wenn es natürlich unglücklich ist. Und das Thema Gefahr ist relativ, weil ja, für Blechschaden schon, aber dass sich da jetzt wirklich einer verletzt, deswegen ist wiederum eher unwahrscheinlich. Weil wenn du drüber fährst und nur durch die Saugwirkung oder durch diese Kraft, die da wirkt, irgendwie zieht sich das raus. Es ist ja nicht so, dass der Gullideckel schon in der Luft hängt, bevor der Fahrer da reinfährt und dann den am Kopf treffen kann oder ähnliches. Das ist ja quasi ein ausgeschlossenes Szenario. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das wirklich lebensbedrohlich gefährlich ist. Aber klar, das schlägt das Auto kaputt, dann fährt das Auto vielleicht irgendwo unkontrollierbar gegen eine Mauer oder es passiert was mit einem nachfolgenden Fahrzeug. Das kann natürlich alles sein, das soll nicht sein. Es ist aber passiert. Warum das Ding da unten gebrochen ist, kann ich dir nicht beantworten.
Okay, dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das spannende Mittelfeld in der Formel 1 und die Frage, ist es wirklich so spannend und woher zieht sich die Spannung eigentlich raus und was bringen die Teams mit nach Barcelona? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf mein Sportpodcast.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de, und wir werfen einen Kombinationsblick aus Baku und Barcelona und schauen mal so ein bisschen in das Formel 1 Mittelfeld, Ole. Das ist ja extrem eng, aber wenn wir mal so ein bisschen auf die Punktestände schauen, ist es auch wiederum extrem komisch. Also wir haben Mercedes mit 173 Punkten in der Konstrukteurswertung, dann Ferrari 99 Punkte, dann Red Bull 64 Punkte. Dann haben wir auf Platz 4 McLaren mit 18 Punkten, Racing Point mit 17 Punkten, Alpha mit 13 Punkten, Renault mit 12 Punkten, Haas mit 8 Punkten, Toro Rosso mit 4 Punkten und Williams. Aber es ist so eng, aber es ist nicht richtig ersichtlich, wer jetzt wirkliche Schritte nach vorne gemacht hat und wirkliche Schritte nach hinten. Außer Renault, da würde ich ja nach wie vor sagen, die haben einen ordentlichen Schritt nach hinten gemacht. Aber ansonsten, wie bewertest du das Mittelfeld aktuell? Und wen siehst du vielleicht sogar, anders gefragt, siehst du die Rangliste genauso, wie sie jetzt ist? Oder siehst du sie ein bisschen anders?
Naja, wenn man sich die vier Rennen anguckt, dann ist die Rangliste schon eigentlich richtig, wenn man ehrlich ist. Weil ja, von Renault kam nicht viel, um nicht zu sagen gar nichts in den Rennen. Und ja, der große Sieger dieser vier Rennen, wenn man es so nennen möchte, ist McLaren. Die hatten natürlich, das muss man bedenken, ein sehr unglückliches Rennen in China. Ich glaube, da hätten sie auch Punkte geholt. Und auch hier waren sie ja in Baku wieder mit beiden Rennen, mit beiden Autos, glaube ich, in den Punkten, wenn mich nicht alles täuscht. Also das ist schon nicht so schlecht, vor allem im Vergleich zum letzten Jahr. Ohne Fernando Alonso läuft es besser, offensichtlich. Außer natürlich, Fernando Alonso hat jetzt auch nochmal was gefunden im Auto. Und es wird noch besser. Kann natürlich auch sein. Aber das ist doch schon sehr erstaunlich. Ebenso Racing Point. Wobei, da muss man eigentlich ja sagen, Checo Perez. Weil auch wenn natürlich Lance Stroll dieses Jahr auch schon Punkte geholt hat, aber Checo Perez ist wieder der Punktehamster. Was eigentlich sehr erstaunlich ist, weil man ja nach den Tests nicht unbedingt gedacht hätte, dass das dieses Jahr was wird. Und das erste Rennen war ja jetzt auch nicht so pralle. Aber trotzdem sind die wieder da. Ja, allen voran, wie gesagt, Sergio Perez. Lance Stroll hat eine unglaubliche Schwäche im Qualifying, im Rennen. Hatte dann immer eine ganz gute Pace, aber das hilft ihm dann auch nicht immer. In Baku hat es ganz gut funktioniert, muss man sagen. Das ist doch schon sehr interessant eigentlich, dass Racing Point wieder da vorne ist. Und ja, Haas ist so ein bisschen, ja, auch wenn sie das Auto mittlerweile schwarz ist, sind sie irgendwie die graue Maus. So, und der Trend geht schon in die Richtung, dass diese Rangfolge richtig ist. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das in etwa immer so bleiben wird. Vielleicht macht Renault noch einen Sprung, wenn die tatsächlich mal irgendwas finden. Aber ja, der große Sieger ist McLaren. Und die haben gerade mit Lando Norris einen sehr talentierten Fahrer im Cockpit, der viele nochmal positiv überrascht hat dieses Jahr. Und da bin ich mal gespannt, wie das weiter verläuft. Es könnte halt die Auferstehung von McLaren sein. Aber gerade bei Haas muss man natürlich auch gerade sagen, das ist eigentlich auch zu wenig mit den Ansprechen und mit dem Ferrari-Motor. Das ist irgendwie auch alles irgendwo zwischen Gut und Böse.
Christian Frederik Gieloy hat mir die Frage gestellt, dass es zwar von der Tabellensituation von Rennen zu Rennen hin relativ spannend ist, aber auf der Strecke scheint es ihm so, dass die Autos, die funktionieren, halt vorne sind, die nicht funktionieren, hinten. Also eigentlich Spannung nur in der Tabellensituation und nicht auf der Strecke. Siehst du es auch so?
Nee, eigentlich nicht. Also wir haben ja in fast allen Rennen irgendwie doch ganz gut Zweikämpfe gesehen im Mittelfeld. Die lagen auch meistens recht eng beisammen. Also das ist eine Einschätzung, die ich nicht unbedingt teile, um ganz ehrlich zu sein. Und ich glaube auch, wie Ole, dass die Tabelle, dass das Mittelfeld, so wie es halt in den ersten vier Rennen war, ganz gut abbildet. Ich glaube aber nicht, dass es so bleiben wird. Also ich sehe schon bei Renault sehr großes Potenzial, dass die auf diesen vierten Platz kommen. Alles andere würde mich grob überraschen. Die haben ja auch heute gerade bekannt gegeben, dass sie sich nochmal mit zwei Leuten verstärkt haben. Also Renault wird mit Sicherheit Richtung Platz 4 gehen. Die sind auch schnell in Ansätzen, kriegen es halt nicht immer auf die Strecke, haben viele Probleme und das ist schlecht, das entspricht nicht deren Erwartungen, aber nichtsdestotrotz sind die ein bisschen unter Wert geschlagen und werden mit Sicherheit ein bisschen besser kommen. Haas ganz ähnlich, hat, glaube ich, vielleicht sogar das schnellste Auto außerhalb der drei Top-Teams. Aber ich glaube, die stecken so ein bisschen in der im gleichen Schlamassel wie Ferrari, dass die nicht dieses Temperaturfenster der Reifen richtig treffen und dann halt richtig Schwierigkeiten haben. Vor allem im Rennen. In den Qualifyings waren sie ja meistens konkurrenzfähig. Wenn die das aber auf die Reihe kriegen, dieses Potenzial auszuschöpfen, dann glaube ich, dass Haas und Renault die zwei stärksten Teams sind von diesem weiterhin eng beisammenliegenden Mittelfeld. Und Racing Point war mit Sicherheit eher im hinteren Ende des Mittelfeldes bisher eigentlich vom reinen Speed her, beweist aber, dass halt Speed nicht alles ist, sondern dass es auch darum geht, die Gelegenheiten zu nutzen. Und da ist Sergio Perez halt ein Garant, die Punkte nach Hause zu bringen. Und jetzt stehen die einen Punkt hinter McLaren auf Platz 5. Chapeau, die werden normalerweise im Saisonverlauf immer eher besser und schneller. Also die haben diese ersten vier Rennen ganz gut überstanden mit dem Auto, das sie hatten. Und jetzt kann es eigentlich auch nur aufwärts gehen. Aber ja, so hat jeder seine Geschichten. Auch Alpha hat mir ja bei den Tests angenommen, dass die besser aussehen werden. Das konnten sie jetzt nicht so ganz umlegen. Toro Rosso hat mit Sicherheit die Erwartungen nicht ganz erfüllt. Und McLaren steht wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen besser da, als sie eigentlich sind, ist meine Vermutung.
Zu McLaren eine Frage von Mario Kronfuß. Wie kam dieser Wandel, dass man jetzt nach den ganzen Prognosen und diverser Belustigungen auf Platz 4 bei den Konstrukteuren steht, zustande? Beziehungsweise sind das schon die Erfolge von Andreas Seidel?
Ja, also die Erfolge von Andreas Seidel sind es mit Sicherheit nicht, weil der ist ja, glaube ich, zum 1. Mai erst gekommen. Also der hat damit überhaupt gar nichts zu tun mit diesen Ergebnissen bisher. Aber ich sehe auch keinen Fortschritt bei McLaren, ganz ehrlich. Das ist ein Team, das es gewohnt war, um Weltmeisterschaften und Siege zu fahren. Das ist nicht vorderstes Mittelfeld und irgendwo mitten im Mittelfeld waren sie die letzten Jahre auch immer. Vielleicht war damals der Alonso-Faktor noch ein bisschen größer als jetzt, aber Lando Norris und Carlos Sainz machen das, glaube ich, auch ganz gut. Also ich sehe den großen Sprung bei McLaren nicht. Da bin ich vielleicht ein bisschen exklusiv mit dieser Meinung, aber ich finde, das ist kein Sprung nach vorne gewesen.
Okay. Ole, Renault. Christian schreibt denen noch Potenzial zu. Florian Reinicke würde gerne mal unsere Meinung zu Daniel Ricciardo interessieren. Mit Renault ist er bisher deutlich schlechter unterwegs als noch bei Red Bull, schreibt er in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Liegt das am Auto oder an ihm selbst? Eventuell eine Mischung aus beidem. Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung von Renault generell? Sind ja bisher eher schlecht in die Saison gestartet. Schließt so ein bisschen den Punkt von Christian auch mit ein, mit dem Potenzial nach vorne. Was ist deine Einschätzung, Ole?
Also das, ja, den Ricciardo jetzt bei Renault etwas schlechter sein würde als bei Red Bull, das war ja eigentlich klar. Also ich glaube nicht, dass jetzt wirklich jemand damit gerechnet hat, dass Renault jetzt vor Red Bull liegt. Also das nicht. Es ist halt eine Investition eher so ein bisschen in die Zukunft. Die ersten vier Rennen liefen ja jetzt nicht so gut für Renault. Beide haben 6 Punkte. Jeweils aus einem Punkteresultat. Das ist, wie wir eben schon gesagt haben, natürlich zu wenig. Es waren natürlich aber auch erst 4 Rennen. Wenn Renault jetzt die Kurve kriegt, dann wird man auch bei dem Ricciardo sehen, dass die Leistungen wieder kommen. Aktuell wirkt es natürlich gerade durch die Nummer da in Baku so ein bisschen unglücklich, die Ausfälle etc., aber da kann man nicht viel machen und er ist jetzt auch nicht schlechter als Hülkenberg. Also das ist ja jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Alpha, ja, wo ja Kimi alleine die Eisen aus dem Feuer holt, ja, in allen 4 Rennen in Punkten. Antonio Giovinazzi noch gar nicht. Sondern Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo sind halt beide gleich auf. Das Problem ist halt, dass der Renault halt nicht funktioniert. Und dadurch wirkt es natürlich so, dass Daniel Ricciardo, der von Red Bull, die ja dieses Jahr ganz gut dastehen, zu Renault geht, halt noch mal schlechter ist. Aber das ist eigentlich gar nicht, das ist genauso gut oder so schlecht wie Nico Hülkenberg. Nur kann man halt leider nicht viel machen. Kann sich natürlich, wenn das so weitergeht, so ein bisschen ja im Kopf festsetzen. Und vielleicht kriegt den Ricciardo dann so ein bisschen schlechte Laune und vielleicht geht ihm das Selbstvertrauen abhanden, das wird man sehen. Ist auf jeden Fall eine unglückliche Situation bei Renault für beide.
Ich bleibe dabei, dass Renault die Enttäuschung der Saison sein wird. Ich glaube nicht, dass Renault Vierter in der Konstrukteurswertung wird, Christian. Ich glaube, dass Renault sich ein bisschen zu sehr darauf ausruht, dass sie dieses Potenzial haben. Auch wenn sie jetzt die Leute holen und ihre Fabrik aufgetuned haben, sage ich mal, ist da doch ein sehr krasses Selbstverständnis bei. Und ich glaube, aus diesem Selbstverständnis kann einerseits Motivation vielleicht werden, wenn man merkt, ah, man ist einen Schritt weitergegangen, oder Frustration. Und für meine Begriffe können wir doch jetzt nicht bei Renault jetzt noch von Potenzialen sprechen, sondern die müssen liefern, Alter. Da muss was kommen. Da kann man nicht nach 4 Rennen dastehen, wo sie jetzt stehen. Das kann doch nicht der Anspruch sein. Ich meine, klar, die Formel 1 gerade in diesem Mittelfeldsektor ist eng. Aber 12 Punkte nach 4 Rennen in der Saison 2019? Potenzial nach vorne, Platz 4? Ich dachte, die wollten Platz 3 angreifen. Da muss man doch jetzt schon liefern.
Ja, also da gebe ich dir völlig recht, vor allem mit der Fahrerpaarung Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, ja. Was mit Sicherheit eine der besseren ist, mit Sicherheit im Mittelfeld und vielleicht sogar insgesamt. Ich glaube schon, dass die Vierter werden in der Konstrukteurs-WM. Da würde ich eine Wette eingehen gegen dich. Aber ich sehe das wie du, dass auch ein vierter Platz wäre für die natürlich eine Enttäuschung. Also eigentlich müssten die weiter sein. Nico Hülkenberg hat damals ja unterschrieben einen 3-Jahres-Vertrag und ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt waren die sich ziemlich sicher, dass es gegen Ende dieser 3 Jahre schon ans Früchteernten geht. Da sind sie sehr weit davon entfernt. Also so gesehen, definitiv Enttäuschung. Das war aber auch nicht, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube trotzdem, Renault wird dieses Mittelfeld anführen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber auch das ist zu wenig gemessen an den Erwartungen. Da gebe ich dir völlig recht.
Okay, was ist dein Wetteinsatz?
Keine Ahnung, sag du.
Muss ja was sein, wovon wir beide profitieren im Zweifel, ne?
Oder einer so richtig ein Problem hat. Negativ-Wetteinsatz. Oder wir lassen uns was einfallen.
Na, wir müssen das jetzt festsetzen, sonst sagen wir, lassen uns was einfallen, dann machen wir es wieder nicht. Olaf, hast du eine Idee?
Nee.
Ah, Mann.
Wir lassen die Hörer was vorschlagen.
Ja.
Okay, alles klar.
Das ist eine gute Idee.
Okay, dann habt ihr jetzt bis nach dem Spanien-Rennen Zeit, uns einen Wetteinsatz vorzuschlagen. Christian Nimmervoll wettet, dass Renault am Ende der Saison auf Platz 4 in der Konstrukteurswertung ist. Ich halte dagegen. Ja, seid kreativ. Macht was rein, was dann auch Spaß macht. Ja, nichts, was jetzt irgendwie allzu derb ist oder so. Aber macht es mal. Hashtag StartingGridMSP. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, Telegram-Gruppe und schreibt da ein bisschen was rein. Dann sammeln wir das Ganze mal und werden dann mal sehen, was wir dann davon nehmen.
Wenn möchte noch eine Sache ergänzen, was man bei McLaren noch sagen muss,
bitte, ist,
dass sie halt im Qualifying schon sehr gesteigert haben. Also bis auf China waren sie bei allen Rennen mit mindestens einem Auto in Q3. Ich glaube, bei 2 Rennen sogar mit beiden Autos. Das ist eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Da war das nicht unbedingt immer so. Grüße an Stoffel van Dorn an dieser Stelle. Also da sehe ich schon einen Sprung. Ob das wird wahrscheinlich nicht für Platz 4 reichen, das ist wohl richtig, aber einen Sprung kann man da doch sehen zum vergangenen Jahr. Vielleicht liegt es halt natürlich an der Fahrerpaarung. Letztes Jahr war es ja de facto eigentlich nur Fernando Alonso. Also das ist schon bemerkenswert, dass man es relativ souverän in Q3 schafft, mindestens einem Auto.
Vor allem, aber das schafft Renault halt da, nicht.
Für mich gilt da das Gleiche wie bei Renault irgendwie, weil was du sagst, Ole, ist mit Sicherheit richtig. Aber genau wie bei Renault gilt für McLaren, kann auch nicht der Anspruch sein, Vierter zu werden.
Nein, natürlich nicht,
das
klar.
Das ist ein Team, das war Serienweltmeister, Konstrukteur wie Fahrer. Ein vierter Platz kann für die kein Erfolg sein.
Nein, aber im Vergleich zu den letzten Jahren doch mehr. Ja, und da muss man sich natürlich auch erstmal wieder hocharbeiten. Und da sieht es ja aktuell ganz gut aus. Ob sie jetzt da tatsächlich jetzt in 1-2 Jahren wieder mit den Top-Teams mitkämpfen können, das sehe ich auch nicht. Ja, also das glaube ich nicht. Da müsste schon einiges passieren. Wird man abwarten. Lando Norris hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, halt zu den Größeren zu gehören. Da ist das Potenzial. Da wird man sehen, wer in Zukunft für die fährt. Vielleicht wechselt Nico Hülkenberg ja zu McLaren. Oder jemand anders, man weiß es nicht. Also, aber das ist doch eine Steigerung zu den letzten Jahren auf jeden Fall, auch weil beide Fahrer jetzt performen. Letztes Jahr und das Jahr davor war es ja dann doch nur Fernando Alonso.
Trotzdem möchte ich da mal vielleicht mal kurz einhaken. Was ist denn, wenn Stoffel van Dorn Aero-Teile getestet hat die ganze Saison über?
Das könnte natürlich sein.
Dass sie halt wussten, okay, wir können nur mit einem Fahrer erst was holen. Und Stoffel war quasi Entwicklungsfahrer für Aero-Teile. Weil es ist ja wohl offensichtlich, dass McLaren vor allem im Chassis-Bereich was aufgeholt hat, was irgendwie gefehlt hat im letzten Jahr. Wo ja immer alle gesagt haben, das Chassis ist das Gute bei McLaren. Weil der Motor von Renault scheint ja zu funktionieren. So, sonst würden sie ja mit dem Renault-Motor nicht immer solide in den Top 10 stehen, während das Renault-Werksteam ja sich entlang krebst und sich mit Q2 maximal begnügen muss.
Also möglich ist es. Vielleicht war Stoffel van Dorn einfach nur schlecht. Ja? Oder ja. Beides.
Das ist ein wahres Wort.
Also das weiß man nicht. Man munkelt ja auch, dass Brendan Hartley letztes Jahr für Toro Rosso Motorenteile getestet hat, das hilft ihm jetzt aber auch nicht. Aber er ersetzt ja jetzt Fernando Alonso bei Toyota. Also das ist dann auch wieder ganz interessant. Ja, kann natürlich immer sein. Trotzdem war die Performance sowohl von Brendan Hartley als auch von Stoffel van Dorn nicht die beste, muss vorsichtig ausdrücken. Aber Stoffel van Dorn in der Formel E ist er dabei.
Aber auch da möchte ich sagen, es gibt gerade bei diesen Mittelfeldteams, Christian, doch. Also da musst du ja theoretisch sogar, wenn du merkst, ein Fahrer ist gut darin und Brendan Hartley ist gut darin, Langzeittests vielleicht sogar zu machen, durch seine Langstreckenvergangenheit und Sachen einschätzen zu können, davon profitiert Toro Rosso ja auch, weil die sind gut unterwegs mit Kiat und mit Albon.
Ja, aber ich glaube, da wird manchmal völlig überschätzt die Rolle des Fahrers in der Entwicklung. Also da gibt's ja auch die nüchternen Stimmen, die dazu immer sagen, guter Flügel ist ein guter Flügel. Und ein Fahrer kann dir auch nur sagen, der ist gut oder der ist schlecht. Also ich glaube, dass ein bisschen ein Märchen ist, wenn es heißt, Michael Schumacher hat den Ferrari quasi im Alleingang entwickelt oder Alex Wurz war der Mörder-Testfahrer bei McLaren. Ja, die sind vielleicht mit dem Feedback klarer, gewählter als andere Fahrer. Das hilft den Ingenieuren vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich würde diesen Vorteil von solchen Fahrern nicht überdimensioniert darstellen, weil letztendlich ist ganz klar, dass die Ingenieure das Ding bauen. Und darauf hat eine Fahreraussage relativ wenig Einfluss. Also ich halte diese Theorien, dass da irgendwie Van Dorn und Aero getestet hat, ehrlich gesagt, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ein bisschen Sophia ist ja auch ganz gut, glaube ich, fürs Format. Ich halte das für kompletten Schwachsinn. Das hätten die ja auch, oder das hätte Van Dorn ja auch mit Sicherheit gesagt, weil der hätte das ja mitbekommen. Ich meine, der sieht ja, welchen Flügel die da drauf tun. Auch wir hätten das gesehen, davon mal ganz abgesehen, haben wir aber nicht. Also ja, nee, ich glaube, das ist ein überbewerteter Faktor. Fahrer entwickeln keine Rennautos, die fahren sie nur.
Zumal man es den beiden dann sicherlich auch gesagt hätte. Und gerade wie Brendan Hartley in den Interviews letztes Jahr war, klang das nicht so, als würde er irgendwelche Teile testen und wüsste halt, warum er so schlecht ist. Ja, also das Ähnliche ist halt auch bei Stoffel van Dorn, den ja auch nichts auf die Kette gekriegt hat. Aber glücklicherweise für uns dieses Jahr die Möglichkeit, die 24 Stunden Van Dorn Challenge zu machen bei den 24 Stunden von Le Mans. Denn da wird er antreten. Er ist ja auch am Wochenende in Spa angetreten bei Wind und Wetter.
Aber er ist Dritter geworden, immerhin.
So, das muss man halt auch erstmal schaffen. Ist ja in der Formel E ja dieses Jahr auch schon.
Ja.
Das große Comeback von Stoffel van Dorn.
Ich wollte nochmal eine Lanze für diese Fahrer brechen. Die kommen mir immer zu schlecht weg.
Ich habe ja auch immer gesagt, dass Stoffel van Dorn vielleicht nicht die gleichen Teile wie Fernando Alonso hat. Aber jetzt Teile getestet hat, weiß ich nicht. Möchte kurz nochmal was einhaken. Heute am 8. Mai, wo wir aufzeichnen, der 44. Geburtstag eines der ganz Großen der Formel 1, nämlich Gaston Mazzacane, wird heute 44 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch.
Alles erdenklich gut an Gaston Mazzacane. Wir machen eine kurze Pause. Ich muss mich kurz abreagieren. Bisschen Zoff hast gesagt, Christian, ne? Kannst du haben. Wir machen gleich weiter.
Ich habe eine Idee. Pass auf. Ich habe eine Idee. Ihr macht das einfach wie Bones MC und Flair. Ihr boxt euch einfach in der Ritze.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, da bin ich zu alt für.
Nee, das machen wir nicht. Das will ich Christian nicht antun. Christian hat ein nice Face, das möchte ich nicht. So, in diesem Sinne, kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
Weiter geht's hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany. Ja, mit dieser Verbundausgabe aus Rückblick Baku, Vorschau Barcelona und kommen wir jetzt mal zu einem Team, ja, was auch in Baku erneut ja unter ferner Liefen gefahren ist, Williams. Und Christian, viele sagen ja, wir können es uns auch sparen, über Williams zu sprechen, aber der Fairness halber, solange sie noch Formel 1 fahren, das könnte ja 2021 dann auch vielleicht vorbei sein, obwohl sie ja, so schreibt auch Silvio Füllborn in unserer Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe, alles darauf legen, 2021, da wird alles besser, da sind wir wieder dabei. Er sagt, bis dahin gibt es das Team auch nicht mehr. Und ja, wir haben ja den Gesichtsausdruck von Claire Williams gesehen, als das Auto von George Russell kaputt gegangen ist. Da dachte ich wirklich, die, weiß ich nicht, ja. Also glücklich sah sie nicht aus, zu Recht auch. Wie siehst du die Zukunft vom Team Williams und 2021?
Tja, also erstmal, ich hätte ganz gern nichts gesagt zu dem Thema, weil mir da die Ideen auch schon ausgehen, was man da jetzt noch erzählen kann. Aber um die Frage jetzt ernsthaft zu beantworten, ich glaube schon, dass es Williams noch geben wird. Williams ist ja auch börsennotiert in Frankfurt. Das ist nicht ein Persilschein für dauerhaftes Überleben. Aber was ich schon glaube, ist, dass sich ein Investor für Williams finden wird, weil es gibt ja diesen berühmten Börsenspruch, wenn nach dem Krieg von Costolani, ich weiß, ich habe das Zitat nicht genau im Kopf, aber nach dem Krieg quasi, wenn alles in Schutt und Asche liegt, dann ist der beste Zeitpunkt zum Kaufen. Und bei Williams wird der Preis irgendwann so gering sein, dass es für Investoren interessant ist, einzusteigen. Und irgendwann wird auch Claire Williams und die Williams-Familie verzweifelt genug sein, diese Anteile zu verkaufen. Irgendwann wird möglicherweise Frank Williams auch nicht mehr da sein und damit einer, der dieses Team nie verkauft hätte, nicht mehr da sein und auf diese Entscheidung die Hand drauf haben. Also ich glaube, dass die Zukunft von Williams früher oder später bei irgendeinem Investor liegt. Wer das sein wird, keine Ahnung. Es heißt ja, dass die Familie Mazepin, also Nikita Mazepin ist ja Fahrer in der Formel 2, sein Vater ist ein sehr reicher russischer Geschäftsmann, der mit Düngemitteln und vergleichbaren Dingen sehr, sehr viel Geld verdient hat. Claire Williams dementiert, dass mit denen Gespräche stattgefunden hat. Ich glaube ihr das nicht. Die Gespräche hat es meinen Informationen nach gegeben, die gibt es auch noch. Ob es dann letztendlich Mazepin sein wird oder wer andere, weiß ich nicht, aber meine Prognose, vielleicht Challenge für die nächste Wette. Nee, Spaß beiseite. Meine Prognose ist, Williams wird es weitergeben, aber unter neuen Eigentümern.
Ja, und damit haben wir auch genug zu Williams gesagt für diese Ausgabe.
Kann man sagen, dass der Vater von Nikita Mazepin aus Scheiße Geld gemacht hat?
Kann man sagen.
Ne, Mazepin.
Gibt es eigentlich irgendwie so ein Game of Thrones Haus, was man Williams irgendwie anheften kann? So Underdog oder sowas?
Underdog gibt es natürlich nicht, aber man könnte natürlich sagen, dass Robert Kubica der Jimmy Lannister der Formel 1 ist. Wobei er natürlich da ein bisschen zu gut wegkommt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Frag mich natürlich dann, wer Brienne ist. Ja, vielleicht Claire Williams. Details, meine Damen und Herren.
Patrick Head.
Ja, ganz genau. Ich bespare mir den Gag, den ich jetzt noch auf der Zunge habe. Das ist zu doll gerade. Aber Williams, das ist nix, meine Damen und Herren. Ich habe es ja schon erst öfteren gesagt. Verkauf den Bums und mach damit was anderes, weil das hier, das ist ja, das ist nix. Also das erinnert ja an Arrows damals, als sie keine Teile mehr hatten, um zu fahren, als die Kiste fast auseinandergefallen ist. Weil fehlt nur, dass Heinz-Harald Frentzen zurückkommt.
So ein super
oder Adrian Bild. Sutil oder sowas.
So ein super Bild war im Baku, als jemand die eine Studie gemacht hat von den Heckflügeln, von hinten. Der Williams und ich glaube der Toro Rosso waren das nebeneinander und der Williams einfach einen Flügel gefahren ist, wo ich mir auch dachte, den haben sie irgendwie aus einem Yps-Heft geschnitten. Ja, 3D-Drucker gemacht, mein Gott, also ja, das war schon peinlich. Aber Williams wieder im Gespräch tatsächlich, durch Jacques Villeneuve ja ein Stück weit auch, Christian, der sich über den mangelnden Respekt von Michael Schumacher beschwert hat, in Jerez 97.
Habe ich gar nicht gelesen, die Zitate, nur die Headline, ehrlich gesagt, deswegen ist vielleicht besser, wenn Ole dazu seinen Senf abgibt.
Das nicht mitbekommen, ganz ehrlich.
Vielleicht ist Jacques Villeneuve einfach respektlos auch manchmal.
Ich interessiere mich nie so dafür, was Jacques Villeneuve sagt, weil das ist auch, der Mann hatte zwei gute Jahre und dann nix.
Dann kommen wir mal zu dem, ich glaube, wir haben genug gesagt. Ole, komm. Kommen wir mal zu dem, was wichtig ist, und zwar den Kampf um die Weltmeisterschaft.
Machen wir mal eine Stunde über Williams einfach.
Ja, wie sollen wir die denn füllen?
Weiß ich auch nicht. Oder nach der Saison machen wir einen Rückblick nur auf die Williams-Saison. Wir könnten natürlich auch die Williams-Challenge ausrufen,
je nachdem. Funktioniert F1-TV eigentlich bei dir fehlerlos?
Nein, letztes Wochenende nicht. Ich habe auch 3,36 zurückbekommen, habe das gleich mal in eine kleine Pommes investiert bei McDonald's. 3,36 ist natürlich richtig viel Kohle. Das hat aber tatsächlich letztes Wochenende bei mir auch nicht funktioniert. Wobei man sagen muss, eigentlich hat alles funktioniert, außer das Formel-1-Qualifying und das Formel-1-Rennen. Die Formel 2
Session. Das ist doch gut, dann ist ja die Mehrheit der Sessions positiv verlaufen.
Ja, so. Und das Qualifying war auch, also hab einen Teil mitbekommen. Da war es relativ schlau, weil in den Pausen hat es nicht funktioniert. Dann, wo es wieder losging, hat es funktioniert. Also da kann man nicht meckern. Freue mich dann schon auf dieses Wochenende. Formel 3, Formel 2, Porsche Supercup und Formel 1. Das wird ein Fest bei F1 TV. Das wird richtig gut, glaube ich.
Du wirst alles gucken.
Ja, na klar.
Live oder on demand?
Ich guck mir schön das Training vom Porsche Supercup an. Da kannst du aber noch wetten. Geil. Das ist richtig spannend.
Da schlafe ich dann auch dabei. Ja. Ja, wie an der Strecke. Wenn Porsche Supercup an der Strecke ist, schlafe ich. Das ist so. Ja. Das kann man
Formel 3, auch mit deutschen Fahrern. David Beckmann, glaube ich. Und noch so ein paar andere. Wird auch spannend.
So, kommen jetzt endgültig zum Wichtigen in der Formel 1, und zwar dem WM-Kampf. Und der Frage, Christian, wie sehr führt Mercedes uns alle an der Nase herum? Es ist schon frappierend, wie viel Mercedes über einen freien Trainingstag rausholen kann, um im Qualifying allen die lange Nase zu zeigen. Und man hat echt das Gefühl, dass man ganz bewusst auch bei den Testfahrten so ein bisschen sich vielleicht unter Wert verkauft hat, um jetzt eine Dominanz auszustrahlen, die wirklich darauf hinweisen lässt, dass sich der WM-Kampf am Ende des Tages tatsächlich auf Valtteri Bottas und Lewis Hamilton beziehen könnte.
In mir schlagen da zwei Herzen, ist blödsinnig, aber ich habe dazu zwei Ansichten. Die eine ist tatsächlich die, dass ich nehme Toto Wolff ab, habe ich auch schon mehrmals gesagt, dass die von für sich wirklich glauben, dass sie quasi jedes Rennen gefährdet sind, im Totalchaos zu enden. Und ich glaube, genau dieser Mindset und diese Einstellung ist der Grund dafür, warum sie so perfekt sind. Dieses sich selbst immer wieder in Frage stellen und sich selbst hinterfragen, nie zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis von denen. Ich glaube auch, dass beim Barcelona-Test die tatsächlich zwischendurch das Gefühl hatten, dass Ferrari vielleicht richtig schnell sein kann. Und ich glaube sogar, dass Ferrari tatsächlich richtig schnell ist unter den gewissen richtigen Rahmenbedingungen. Speziell Reifentemperatur, nach vier Rennen wissen wir noch nicht genau, aber man hat es ja punktuell schon gesehen. A, beim Barcelona-Test, B, dann in Bahrain und phasenweise auch in Baku bis zum Qualifying, dass Ferrari echt sauschnell unterwegs war. Allerdings glaube ich auch, dass Mercedes natürlich ein bisschen auch dieses Spiel spielt und sich selbst kleinredet. Das glaube ich schon. Und ich habe ein sehr, sehr interessantes Interview diese Woche geführt mit Fritz Enzinger, dem Sportchef von Porsche und in Doppelrolle gleichzeitig Leiter Konzern Motorsport bei Volkswagen, der ja die Porsche Le Mans Erfolge zu verantworten hatte. Und habe mit ihm auch über dieses Thema gesprochen, unter anderem. Und er sagt auch, wenn du, und er kennt diese Position ja, wenn du über Jahre hinweg so dominant bist, gerätst du eigentlich nie wirklich unter Druck. Das heißt, du kannst parallel, wo die anderen sich abstrampeln müssen, schon Dinge entwickeln, die du immer in der Hinterhand hast. Und du kannst die so weit austesten, dass wenn du die ans Auto schraubst, du kein Risiko gehen musst, weil du die so lange testen kannst, bis die wirklich zuverlässig sind. Wohingegen die Konkurrenz immer das Risiko gehen muss, was raufzuschrauben, was dann vielleicht schief geht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, auch er glaubt, dass Mercedes noch zurückhält und immer noch was im Ärmel hat, mit dem man kontern könnte. Das heißt, ich glaube so ein bisschen an beides oder für mich klingt beides plausibel. In einem bin ich mir ziemlich sicher, so eindeutig, wie es jetzt die ersten vier Rennen war, wird es nicht weitergehen. Also ich glaube schon, dass in diese WM nochmal eine Dynamik reinkommt. Ich glaube auch, dass Ferrari Mercedes wirklich ein bisschen Feuer unterm Arsch machen wird. Und ich glaube auch, es wird eher Leclerc sein als Vettel. Ist auch so ein Bauchgefühl von mir.
Ja, was müsste, Ole, deiner Meinung nach Ferrari? Ich würde Red Bull noch nicht abschreiben, auch wenn da die Zeichen eher darauf stehen, dass sie tatsächlich nur die dritte Geige spielen werden. Aber Max Verstappen punktet konstant. Also wenn mal wirklich irgendwas passiert, also der ist schon noch dabei, so ist es nicht. Aber verhalten wir es bei Ferrari und Mercedes fürs Erste. Was muss Ferrari deiner Meinung nach tun? Was könnten sie vielleicht auch schon in Barcelona tun, um ja tatsächlich Mercedes erstmal zu schlagen? Weil ja, ich glaube, das gilt es erstmal, diesen ersten Schuss zu setzen, denen zu zeigen, hey, pass auf, wir sind wirklich da und nicht nur mal eben schnell und dann machen wir wieder einen Fehler und dann ist wieder alles weg.
Naja, man sollte halt im besten Fall das Auto nicht gegen die Wand setzen im Qualifying. Das wäre mal Punkt 1. Und Punkt 2 wäre, dass man sagt, pass auf, Charles, darfst hier mal vorbei, weil bist jetzt nicht so langsam. Und Punkt 3 wäre natürlich, die Strategie mal in den Griff zu bekommen und nicht einfach zu sagen, ach Mensch, könnten ja jetzt einfach hier mal mit den harten Reifen fahren, mal gucken, was passiert. Ja, weil das ist ja was anderes als das, was Mercedes macht. Man muss halt sagen, Charles Leclerc war auch in Bahrain, nicht in Bahrain, da sowieso, das wissen wir ja. Natürlich muss der Motor halten, klar. Aber da hat man ja zum Glück einen neuen eingebaut bei Vettel. Weiß gar nicht, ob bei Leclerc auch. Aber in Aserbaidschan war Charles Leclerc schon auch relativ dominierend in den Trainings. Und ich glaube auch, dass hätte er das Auto nicht gegen die Wand gesetzt in der Altstadt, ja, so wie ich hier mit meinem Opel Astra, dann wäre das Qualifying vielleicht anders ausgegangen. Die Wahrscheinlichkeit wäre gegeben gewesen, dass Leclerc zumindest in die erste Reihe hätte fahren können, vielleicht sogar auf Pole. Und dann wäre auch das Rennen ganz anders ausgegangen, sicherlich. Aber das ist nun mal so, wie es ist. Letztendlich kann man so ein bisschen sagen, mindestens zwei der Mercedes-Siege waren relativ glücklich, weil Bahrain hatte man keine Chance, muss man ganz ehrlich sagen, gegen Charles Leclerc. Und jetzt mal gucken, wie es in Barcelona ist. Da war ja Ferrari bei den Testfahrten ziemlich gut. Das muss natürlich nichts heißen. Aber auch die letzten Jahre war Ferrari da jetzt nie so schlecht. Und gerade mit einem Charles Leclerc in guter Form, vielleicht auch mal wieder mit einem Sebastian Vettel, könnte da doch einiges gehen, aber da muss man halt sich selbst im Griff haben. Auch Charles Leclerc. Aber ich sehe es so wie Christian. Für mich dieses Jahr Charles Leclerc eigentlich ja eher die Nummer 1 bei Ferrari als Sebastian Vettel. Und das haben wir auch schon in vergangenen Ausgaben gesagt. Da muss Ferrari jetzt auf ihn setzen oder mindestens auf beide gleichwertig, wenn sie da einen Stich sehen wollen.
Ja, wann muss das passieren, Christian? Besser gestern als heute, oder?
Ja, klar. Ich meine, was die interne Teamtaktik angeht, sehe ich das Problem fast eher noch bei Mercedes, um ganz ehrlich zu sein. Weil hätten die klare Hierarchien, hätte Lewis Hamilton jetzt nicht 86 Punkte, sondern 100. und nach 4 Rennen schon doppelt so viele wie Sebastian Vettel fast. Also ich glaube, dass die beiden momentan relativ auf einem Niveau fahren und sich emsig Punkte gegenseitig wegnehmen, das ist in Wahrheit das große Glück von Ferrari und vielleicht auch von Red Bull, da bin ich bei Ole, nämlich, dass auch Max Verstappen, der hat so heimlich seine Punkte gesammelt und sollte Adrian Newey einen Geniestreich gelingen irgendwann in nächster Zeit, ist der noch nicht weg vom Fenster. Aber ich glaube, dass Red Bull tatsächlich trotz allem die kleinsten Chancen der 3 Top-Teams hat. Aber die Teamtaktik ist ein Thema. Bei Ferrari, darüber haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen, kann es halt sein, dass man sich echt ein bisschen verzettelt hat mit diesem gut gemeinten Sebastian Vettel Stärken aus der Lektion von 2018 heraus, als genau das ja kritisiert wurde, dass man das nicht gemacht hat. Nur damals war der Teamkollege halt auch Kimi Räikkönen und da war klar, dass der nicht mit Sebastian Vettel mithalten kann auf eine gesamte Saison gesehen. Bei Charles Leclerc ist das jetzt anders. Zumindest in den ersten 4 Rennen hatte man phasenweise den Eindruck, er kann sogar ein bisschen schneller als Sebastian Vettel und vielleicht hat sich da Ferrari zu früh festgelegt und ein paar Punkte dann im Nachhinein verschenkt, die am Ende wichtig werden könnten, werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison wissen. Aber wie gesagt, dass dieses Mercedes-Duell, das ist, was die WM momentan spannender macht, als sie eigentlich sein müsste. Das ist für mich definitiv so. Und damit meine ich nicht, dass ich eine Teamorder bei Mercedes fordere. Um Gottes Willen, lasst sie frei fahren. Das ist toll, das finde ich klasse, dass die das machen. Aber aus rein Effizienz, ergebniseffizienter Sicht sozusagen, ist das für Mercedes nicht hilfreich, gerade wahrscheinlich.
Aber ganz interessant dazu mal für euch alle eine Hörempfehlung. Und zwar Beyond the Grid mit James Allison, dem technischen Direktor von Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Der so ein bisschen, ja, ein Loblied auf Lewis Hamilton singt, das kann man nicht anders sagen, aber etwas, das, glaube ich, noch sehr wichtig werden könnte, denn wenn wir Lewis Hamilton mal so ein bisschen beobachten, Ole, über die letzten Jahre, der weiß, dass die wichtigen Punkte in der zweiten Saisonhälfte vergeben werden. So ein bisschen wie die letzten Jahre gegen Sebastian Vettel auch, dass er immer in Schlagdistanz war und dann zugeschlagen hat, weil er wusste, gegen Ende der Saison werden die Punkte vergeben. Da kommen dann auch die Strecken, die Lewis Hamilton quasi alle irgendwo ein Stück weit zusagen. Und das sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt kommen. Und James Allison hat es wunderbar gesagt, Lewis Hamilton macht keine Fehler. Er treibt die Menschen zu Fehlern. Er treibt die Menschen zu Fehlern, indem er zum Beispiel den Weg so blockiert, dass entweder der andere in ihn reinfahren muss oder dass er den Fehler macht, wie Sebastian Vettel in Monza letztes Jahr oder auch dieses Jahr. In Bahrain, glaube ich, war es. Dann, Valtteri Bottas ja auch dafür bekannt ist, gerne mal zu crashen. Das ist ja einfach so. Es ist nicht mehr so, dass Bottas immer crasht, wie ich mal gesagt habe, sondern manchmal, auf jeden Fall immer noch. Ich glaube, das könnte immer noch passieren. Dass Lewis Hamilton sich jetzt ja durchaus bewusst auch ein Stück zurücknimmt, weil er weiß, anders als Christian das vielleicht sagt, sie klauen sich gegenseitig Punkte. Solange er regelmäßig seine Punkte macht, kann er am Ende zuschlagen, sodass ja auch Lewis Hamilton, ähnlich wie sein ganzes Team, vielleicht noch gar nicht alles raushängt, was er könnte. Oder ist es tatsächlich der neue Valtteri Bottas, der Weltmeister wird?
Also erstmal möchte ich natürlich anmerken, Ferrari hat sich nicht verzettelt, sondern verfettelt. Ja, das ist ganz klar. Ja, die Punkte werden natürlich in der zweiten Saisonhälfte auch vergeben und wirken da ein bisschen stärker als in der ersten. Die Saison ist lang, ja. 3 Euro ins Phrasenschwein. Und lustigerweise ist ja das, was Sebastian Vettel früher mal ausgemacht hat. Ja? 2013 oder, ja, ich glaube, es war 2013, wo ja, als er noch bei Red Bull war, in der ersten Saisonhälfte eigentlich nichts ging. Und dann hat er die letzten 8 Rennen, glaube ich, in Serie gewonnen oder was das war. Und ja, wir haben es halt schon gesagt, das muss Ferrari halt dieses Jahr genau andersrum machen. Bisher tun sie alles dafür. Mal gucken, ob es denn tatsächlich so ist. Aber Lewis Hamilton weiß natürlich, okay, ich muss dieses Rennen nicht gewinnen. Ja, ich spare mir meine Kräfte auf und dann, wenn ich da sein muss, dann bin ich auch da. Und dieses Mal hat er tatsächlich einen Fehler gemacht im Qualifying. Da war in der ersten Kurve zu schnell. Das hat wahrscheinlich die Pole gekostet. Eben Rennen dann in der Startphase sah es ja für viele so aus, als hätte Hamilton Bottas so ein bisschen ziehen lassen. Allerdings, Bottas hat das eigentlich ganz schlau gemacht, denn er war auf der besseren Linie und Hamilton hatte 2-mal durchdrehende Reifen in 2 Kurven hintereinander, nämlich in den ersten beiden, und dann war das Rennen durch. So. vielleicht hätte Hamilton, wenn er sich ein Bein ausgerissen hätte, das noch besser machen können. Vielleicht hätte er noch gewonnen. Er ist dann später nochmal rangekommen, aber hat dann nicht gereicht. Aber dann hat er sich gedacht, Mensch, wenn wir mal Zweiter. Allerdings, ich würde halt Valtteri Bottas nicht unbedingt unterschätzen. Ja? Da gab es auch eine etwas hitzige Diskussion in der Facebook-Gruppe, dass da gesagt wurde, ach komm, das ist alles nur Zufall, so nach dem Motto, der ist doch nicht besser. Und das, ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja? Bei Nico Rosberg hat man auch immer gesagt, ja, Nico ist nicht so gut wie Hamilton. Und vielleicht ist er das auch nicht. Ja? Und Bottas ist sicherlich nicht auch nicht auf einem Niveau mit Lewis Hamilton. Aber man hat es bei Nico eben gesehen, man kann das mit genug Einsatz und dem richtigen Fotografen schaffen. Und beides hat Valtteri Bottas, ja, und hat auch einen Bart. Und vielleicht sind das so kleine Details einfach, die das ein bisschen anders machen. Das werden wir in den nächsten Rennen sehen. Also wenn jetzt in den nächsten zwei Rennen Valtteri Bottas diese Form halten kann, dann würde ich schon sagen, dass er ernsthafter WM-Kandidat ist. Sie sind ja jetzt beide gleich auf. Bottas ist ja nur vor Hamilton, weil er die schnellste Runde gefahren hat in Australien. Aber das sind halt auch so Kleinigkeiten. Wo, da hat er ja nochmal gesagt, so jetzt haue ich nochmal einen raus, war die schnellste Runde. Und deswegen ist er jetzt vor ihm. Die Ergebnisse sind beide gleich. Ja. Also von daher, ich würde den nicht unterschätzen. Ja. Aber Hamilton ist natürlich ein Monster. Er ist der Goat. Ja, muss man ganz klar sagen.
Ja,
er ist es. Aber ist die Frage natürlich, ob Valtteri Bottas sich so abkochen lässt wie Sebastian Vettel, weil Valtteri Bottas hat sich schon so abkochen lassen. Das hat damals auch Nico Rosberg gemacht oder machen lassen, 2015, Stichwort Austin zum Beispiel. Und dann hat er gesagt, so, nicht mit mir, nicht mit Leo, so nach dem Motto. Und das sehe ich so ein bisschen auch jetzt bei Bottas. Es ist natürlich, ich glaube, es ist noch nichts gegessen, aber es steht gerade auf Messerschneide, ob das jetzt eine spannende Saison noch wird, wo Ferrari nochmal was nachziehen kann. Wie gesagt, wenn, dann ist es eher Charles Leclerc. Oder ob es halt 2004 reloaded ist.
Veit Hölzel möchte ich gerne mal aus der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe zitieren. Ich tue mich nach wie vor schwer, einen neuen Bottas zu sehen. Für mich war die Pole und der Rennsieg nicht so souverän, wie es oft heißt. Am Start hat Hamilton zurückgezogen, vielleicht weil er Bottas eh nicht als echten Konkurrenten sieht oder diesen Doppelsiegrekord nicht gefährden wollte. Und zum Schluss hat Hamilton viel durch das VSC verloren. Mein Tipp ist, dass Bottas am Ende der Saison hinter Vettel und Verstappen in der Fahrerwertung zu finden ist. Also, ich glaube, diese Startsituation war ein Beispiel dafür, dass Lewis Hamilton ein sauberer Fahrer ist. Sauber im Sinne von, ihm passieren Fehler sehr, sehr selten. Ich glaube, andere Fahrer hätten da vielleicht reingehalten, hätten versucht, den Konkurrenten so ein bisschen nach außen zu drücken. Aber im Grunde genommen sind die Fehler, die passiert sind, und da kommen wir ja zu Barcelona eigentlich auch. Ich glaube, 2016 müsste es doch gewesen sein, als Rosberg und Hamilton da in Vorkurve 3 aneinander geknallt sind. Das war Rosbergs Schuld. Das war nicht Hamiltons Schuld. Rosberg ist aufs Gras gekommen. Dann war Schluss.
Nee, das war Hamilton, der aufs Gras gekommen ist.
Echt?
Ja.
Ah, dann, ja, aber Rosberg hat ihn rausgeschoben.
Jein. Er ist rübergezogen und hatte dann ja Degrading, wie man ja heute neudeutsch sagt. Und deswegen, weil Lewis Hamilton dann den Windschatten hatte, ist er dann aufgeschlossen. Und aber um ihm nicht hinten reinzufahren, ist er dann aufs Gras gefahren, konnte das Auto nicht halten, ist in Nico reingefahren, letztlich die Schuld von beiden. Muss man ganz klar sagen. Wäre es andersrum gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht so ausgegangen.
Also das könnte schon gut sein. Es ist schon so, dass er da, also er macht das klug. Also ich, ich weiß es nicht. Also klar, irgendwie wäre es eine Geschichte, wenn sie sich jetzt tatsächlich in Spanien das erste Mal treffen würden. Also wenn das jetzt passieren sollte. Vielleicht kann Max Verstappen dann ja auch wieder profitieren. aber es bleibt spannend. Ich glaube, gerade bei Mercedes bleibt es sehr spannend. Auch diese Rolle von Valtteri Bottas. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt ein neuer Bottas ist oder ob das einfach nur ein erwachsener Hamilton ist, der schon seine Stärken kennt, der den Ball genauso flach hält wie sein Team und dann wieder am Ende zuschlägt. Es sind alles Spekulationen, die wir hier anstellen können. Ich freue mich auf den großen Preis von Spanien. Wir machen noch eine kurze Pause und dann sprechen wir so ein bisschen über Updates und über eben diesen großen Preis von Spanien im Montmeló in der Nähe von Barcelona, der Circuit de Catalunya. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass die Formel 1 dort auftreten wird. Warum, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird er halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt jeden Donnerstag neu auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Der Vorausblick auf den großen Preis von Spanien. Christian, was ist denn so mit Updates? Kommt viel bei den Teams?
Ja. Also ich glaube bei fast allen. Es gibt Teams, die haben wirklich in den ersten 4 Rennen bei jedem Rennen jetzt schon neue Heckfrontflügel gebracht. Und das wird in Barcelona mit Sicherheit nicht weniger werden. Das erste Rennen in Europa, da wird es logistisch wieder ein bisschen einfacher. Auch einfach rein traditionell ist Barcelona immer so ein Update-Rennen. Auch kleinere Teams bringen da ihr erstes größeres Paket in der Regel. Also ich glaube, da werden wir echt sehr viel Neues an den Autos sehen. Was das dann im Detail bringt, bin ich sehr gespannt. Ferrari bringt ja auch beim Motor was anscheinend, haben wir gehört. Ja, bin sehr, sehr gespannt, vor allem auch, weil es zum ersten Mal eine Strecke ist, auf die die Formel 1 auf bis jetzt zum zweiten Mal kommen. Also das Interessante wird auch sein, manifestieren sich die Trends aus dem Wintertest oder sind die inzwischen schon gar nicht mehr gültig, nur 3 Monate später oder 2,5 Monate oder was immer es auch ist. Also das wird, glaube ich, für mich ist Barcelona, nach Barcelona ist so das erste Saisonviertel abgeschlossen und dann kann man wirklich sagen, wo die Reise hingeht. Deswegen ist das für mich ein relativ wichtiges Rennen.
Ich finde einen Punkt ganz interessant von Julian Wick aus unserer Starting mit F1 Fans Facebook-Gruppe. Ferrari kündigt ein Motoren-Update für Barcelona an. Da stellt sich mir die Frage, wie die Teams ihre 3 verfügbaren Power-Units auf die Saison aufteilen. Versucht man einen Motor ausgeglichen zu benutzen, indem man ihn beispielsweise sowohl auf Strecken wie Monaco und Singapur als auch in Monza und Spa nutzt? Oder baut man extra für die motorenlastigen Strecken High-Performance-Monster, die dann auch nur auf diesen gefahren werden?
Nee, also das grundsätzlich bringst du den Motor und fährst dann auch am liebsten, der am meisten Leistung hat. Das ist jetzt nicht so, dass du dann zum Beispiel nur für Kanada und Italien Spezialmotoren hast, weil der bringt ja überall auch sonst seine Performance. Was aber natürlich schon sein kann, ist, wenn jetzt zum Beispiel Ferrari einen neuen Motor bringt, die erste Spezifikation ist ja noch nicht am Ende ihrer geplanten Lebensdauer. Das heißt, es kann gut sein, dass man sagt, eigentlich ist dieser Motor 2 jetzt besser als der Motor 1. Und dass man den Motor 1, der ist ja damit nicht, der verfällt ja nicht damit, dass der getauscht wird. Der ist ja nach wie vor in diesem Pool und kann jederzeit wieder eingesetzt werden. Aber dass man den dann halt, wo man weiß, der neue ist eigentlich besser, eher da einsetzt, wo man weiß, okay, das ist jetzt nicht eine typische Motorenstrecke. Also zum Beispiel Monte Carlo fahren wir damit. Ja, das wäre ein logischer Schluss. Aber die meisten Teams haben diese Strategien eigentlich schon vor der Saison relativ genau geplant, auch wann die Updates kommen. Bisher liegen da, glaube ich, alle ganz gut so. Bei den Top-Teams hatten wir jetzt noch keinen Motorschaden, oder? Der wirklich terminal war, also im Sinn von, dass ein Motor in die Binsen gegangen ist und nicht mehr verwendet werden kann. Ich erinnere mich an keinen zumindest.
Hatte Hülkenberg nicht einen Motorwechsel?
Das ist kein Top-Team.
Because it's true.
Wie ist es denn mit Spanien generell, Christian? Wir haben in der Telegram-Gruppe was ganz Lustiges hier bekommen, das suche ich gerade raus. Ich hoffe, ich finde es noch. Das war wo ist es denn jetzt? Hier genau. Wie sehr langweilt die Teststrecke eigentlich die Fahrer? Kann mir echt nicht vorstellen, wie Kimi Freitagmorgen aus dem Hotelbett springt und denkt, geil, endlich wieder Spanien.
Ja, wahrscheinlich bei Kimi nicht. Vor allem, weil die Generation Fahrer, aus der Kimi Räikkönen auch kommt, damals wurde ja noch unlimitiert getestet. Also wo es nicht nur die paar 10, 12 Tage, wie viele sind es eigentlich? Also 8 im Winter, dann haben wir nochmal 2, 4, irgendwas. Also egal. Es sind ein paar Testtage nur noch, streng reglementiert. Früher war es ja unlimitiert. Da sind die ja ständig in Barcelona gefahren. Und Kimi kommt noch aus der Generation, für den wird das jetzt nicht so spannend sein. Für die anderen ist Barcelona ja nicht so, dass die das im Schlaf können. Also die sind jetzt, da ist jeder 4 Tage gefahren. Das ist nicht so viel. Ich glaube, dass das gar nicht so extrem ist, weil die Strecke eigentlich nicht unspektakulär ist als Fahrer. Sie ist zwar nicht wahnsinnig auf, also sie produziert in der Regel nicht die aufregendsten Rennen, aber sie hat ein paar ganz gute Kurven. Was ich schade finde in Bezug auf Barcelona ist, dass man diesen letzten Sektor entschärft hat mit dem Einbau der Schikanen vor, schlag mich tot, wahrscheinlich 10 Jahren inzwischen oder noch mehr. Das war eigentlich eine richtig schöne Passage, wenn, also für die Fahrer, wo auch ein bisschen Mut gefragt war und Können. Man hat das halt eliminiert, weil dadurch, dass du aus einer schnellen Kurve, wo du kaum hinter einem herfahren kannst, weil du Anpressdruck verlierst, dann auf die Gerade, da hast du halt die Überholmöglichkeiten nicht mehr gehabt. Deswegen hat man gesagt, so logischer ist, wir bauen da eine Schikane rein, da kannst du näher ranfahren und bist dann an der Gerade eher dran, um vor der ersten Kurve was zu probieren. Aber rein aus der fahrerischen Challenge-Sicht sozusagen ist eigentlich schade, dass man diese letzten zwei Kurven, die letzten zwei Rechtskurven geopfert hat.
Ole, ist Barcelona das Europarennen, das am austauschbarsten ist, fragt Andreas Müller aus der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Wird ja immer über einen Abschied gemunkelt, beziehungsweise über einen Ersatz gesprochen und ja, ganz aktuell natürlich erneut die Zandvoort-Holland-Gerüchte.
Ja, definitiv. Also ich meine, die Teams kennen diese Strecke halt in- und auswendig seit Jahren und ja, wenn man so mal auf die letzten Jahre guckt, wirklich viel los war da jetzt nie so richtig. Und durch diese vielen langgezogenen Kurven ist es natürlich auch sehr schwierig, ja, zu überholen. Vielleicht müsste es da mal irgendwie so ein bisschen eine Überholung geben. Zum Beispiel an den Start und Ziel, diese ganze Sektion ein bisschen enger zu machen. Einfach so, wie man es auch vor Start und Ziel gemacht hat. Das Ganze war übrigens schon Ende 2006. Also seit 2007 fährt man, glaube ich, diese Variante schon. Also ist schon länger her. Wäre natürlich eine Herausforderung. Wäre auch mit den aktuellen Autos sehr spektakulär. Diese Doppelrechts davor. Aber ja. Es gibt halt nichts viel her, weil das ist halt so, es ist halt wie so ein Testrennen, so ein bisschen irgendwie, weil, ja, die großen Überraschungen gibt es da eigentlich nie, wenn man das halt in- und auswendig kennt. Klar, es ist ein bisschen andere Jahreszeit, andere Temperatur, okay, es fällt so ein bisschen ins Gewicht, aber ja, also ich würde es nicht schlimm finden, wenn das getauscht werden würde. Das ist ja das Gerücht, dass schon ab nächstem Jahr Barcelona aus dem Kalender fällt und dafür Zandvoort tatsächlich in den Kalender kommt, in den Niederlanden. Das ist natürlich auch eine Strecke für sich. Ich weiß nicht, ob die so in der aktuellen Form Formel 1 tauglich ist. Da soll natürlich ein bisschen was umgebaut werden, aber viel Platz ist da nicht. Also da ja, kann man sich nicht vielleicht wirklich viele Hoffnungen machen. Wäre sicherlich was anderes. Könnte vielleicht auch interessant werden, eben weil das so ist, weil das so rausfällt. Ähnlich wäre es wohl, wenn man am Nürburgring fahren würde. Das ist so eine ähnliche Kategorie. Zandvoort nur halt nochmal eine Stufe ungeeigneter für die Formel 1. Aber ja, Barcelona, wenn man woanders testen würde, wäre Barcelona sicherlich wieder interessant, wenn man sagen würde, man testet in Bahrain zum Beispiel, was ja auch immer wieder gesagt wird, oder man trägt den Grand Prix von Spanien einfach woanders aus. Da gäbe es sicherlich auch Möglichkeiten. Wäre vielleicht nicht die allerschlechteste Variante. Also ich brauche diese Strecke nicht.
Ich werfe noch Paul Ricard in den Ring. Ist zwar wahnsinnig ja. Schade, weil die Umgebung da, Ole, wir waren ja da auch schon mal gemeinsam. Ja. Also das ganze Setting ist ja total cool. Aber im TV hat diese Strecke auch den Charme von, ich weiß nicht, ausgelutschtem Kaugummi oder so. Mit diesen ganzen Auslaufzonen. Also
wobei das Rennen letztes Jahr ganz attraktiv war.
Das stimmt.
Aber das kann natürlich dieses Jahr ein bisschen anders sein. Und dann ist es halt, glaube ich, eine Tortur.
Ja. Ja, Christian, dann mal so die Frage in dein Gefühl. Ist es deiner Meinung nach das letzte Rennen in Barcelona auf absehbare Zeit und sehen wir dann nächstes Jahr das Debüt in Zandvoort?
Das Comeback ist es. Ich habe da ehrlich gesagt keine konkreten Informationen vorliegen, besonders was Barcelona angeht, dass man alle Hebel versucht in Bewegung zu setzen, endlich in Holland zu fahren, um auf dieser Verstappenwelle zu reiten. Das ist ziemlich offensichtlich. Also ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man sich da einigen wird, und man wird sicher alles dafür tun, das möglichst schnell zu schaffen, weil Max Verstappens Karriere halt auch nicht ewig dauert. Aber das ist ganz klar die Motivation, warum man nach Holland gehen möchte, diesen Oranje-Wahnsinn, und das würde mit Sicherheit ein Volksfest werden, diesen Oranje-Wahnsinn mitzunehmen. Ich war auch selbst schon in Zandvoort, auch im Winter habe ich Urlaub gemacht, das wäre echt ein toller, richtig cooler Ferien-Grand Prix. Also weil du kannst da, die Stadt, das ist ein kleines Städtchen, ist nicht weit weg, du bist hier, die Rennstrecke ist quasi direkt am Strand. Das Hotel oder ein Hotel, das ist, ich glaube, Age oder ich weiß gar nicht mehr, ist direkt neben der Strecke. Also von der Atmosphäre, vom Setting her ist Zandvoort richtig cool. Die Strecke ja auch, also die ist auch richtig schwierig und herausfordernd. Ich würde Zandvoort cool finden. Würde mich sehr freuen. Und mit den ganzen verrückten Holländern, die zu Tausenden Zandvoort stürmen und Max Verstappen feiern. Also es kann nur ein Fest werden eigentlich.
Ja, mal sehen. Vielleicht ist es dann nächstes Jahr schon soweit und dann haben wir kein Rennen mehr in Spanien, über das wir reden
können. Die Infrastruktur ist da übrigens ähnlich gut wie in Paul Ricard.
Ja, gut.
Also das wird, glaube ich, auch lustig. Aber ja, bezüglich Barcelona heißt es ja, dass das finanziell wohl, da sagt man sich, na, haben wir nicht mehr so die Böcke drauf, und Fernando Alonso fährt natürlich auch nicht mehr. Und Carlos Sainz, ne, jetzt nicht so der Publikumsmagnet. Und es ist ja nach wie vor so, dass eher Motorradrennen in Spanien in sind. Nicht umsonst gibt es in Spanien 4 Rennen in der MotoGP-Saison, und das stelle man sich mal in der Formel 1 vor, wenn es einfach 4 Rennen in Deutschland oder Großbritannien geben würde.
Wir werden es erleben, was am Wochenende passiert beim großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya. Ob das vielleicht der letzte Grand Prix auf dieser Strecke vorerst ist, das werden wir natürlich alles beobachten. Für euch der Hinweis auf die Zeiten, wenn ihr denn bei allem dabei sein wollt, wo ihr denn dabei sein wollt. Es geht das Ganze los am Freitag um 9.15 Uhr mit dem Formel 3 freien Training. Da wird Ole natürlich auch schon live dabei sein auf f1.tv.com.
Das glaube ich nicht. Ach, da werde ich schön on demand gucken.
Okay.
Aber natürlich kann ich jedem empfehlen, Formel 3 freies Training. Das wollen wir alle sehen.
11 Uhr freies Training Formel 1, erstes freies Training. 13 Uhr am Freitag dann das freie Training der Formel 2, natürlich mit Mick Schumacher. Formel 2 übrigens nächste Woche hier ein Thema bei Starting Grid, und zwar mit Kollege Norman Fischer von motorsporttotal.com, formel1.de.motorsport.com. Mit dem werde ich mich mal ein bisschen über die Formel 2 unterhalten. Der beobachtet diese wunderbare Rennserie nämlich en Detail für diese drei Seiten, und der kann da sehr viel zu sagen, ja.
Die ihr ja auch im neuen Formel 1 Spiel spielen könnt.
Genau.
Ja. Startet man in die Karriere 2018, und die 2019er Version mit Mick Schumacher wird nachgelegt.
Ja.
Also lohnt es sich, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen.
Da auf jeden Fall auch in den Podcast zum Formel 1 Videospiel mit Ole Waschkau reinhören. Könnt ihr im Archiv tun, auf meinsportpodcast.de, in allen Podcatchern, wo ihr möchtet. 13 Uhr dann Formel 1 freies Training Nummer 2. Um 5 vor 5 dann das Qualifying der Formel 2. 10 vor 6 das Qualifying der Formel 3 und um 7:15 für die Hardcore-Fans das freie Training des Porsche Mobil 1 Supercup am Freitag. Dann am Samstag um 10.15 Uhr das erste Rennen der Formel 3, um 12 Uhr das dritte freie Training der Formel 1, kurz vor 13:30 dann das Qualifying des Porsche Supercup, 15 Uhr Formel 1 Qualifying, 16.40 Uhr das erste Rennen der Formel 2 und am Sonntag 10.15 Uhr das zweite Rennen der Formel 3. 11.30 Uhr das zweite Rennen der Formel 2, 12.45 Uhr das Rennen des Porsche Mobil 1 Supercup und um 15.10 Uhr das Rennen der Formel 1 beim großen Preis von Spanien. Könnt ihr euch alles nochmal zurückspulen, aufschreiben, nochmal anhören. Wir tippen das Ganze jetzt natürlich noch. Pole Position und die Top 3. Christian, bitte.
Ich tippe Pole Position auf jeden Fall an Ferrari. Welcher? Ich glaube, Sebastian Vettel holt Pole. Ich glaube, Leclerc gewinnt den Grand Prix vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.
Ole?
Tippen wir auch Formel 3 und den Porsche Supercup?
Nein, heute nicht, beim nächsten Mal.
Ich wüsste beim Porsche Supercup und ich darf das eigentlich nicht spähen in meiner Position wahrscheinlich. Ich glaube, mir würden keine drei Fahrer einfallen, um ein Podium zu tippen.
Ich weiß noch nicht mal, wer da mitfährt. Grundsätzlich gar nicht.
Jetzt also, gucke ich nochmal nach. Pass mal auf, Porsche Supercup 2019. So, dann wollen wir doch jetzt mal unserem, kommt mit, guck mal, motorsporttotal.com sagt, kommt mit hochklassigem Starterfeld. So.
So.
So, pass auf. Hier sind dabei. Tio Elinas.
Grüße.
Jackson Evans. Ayhanchan Güven. Gianmarco Caresimini. Al-Faisal Al-Zubair. So.
Ja. Entschuldigung. Den kennen Sie nicht, ja?
Ich mach da nicht drüber lachen.
Ich zum Beispiel. Ja.
Ja. Oh Gott, aber bitte guckt euch, geht auf diesen Artikel auf motorsporttotal.com und dann seht ihr dieses Bild von dem Starterfeld und dann steht einer da im Reifenstapel, als ob sie ihn da reingestellt hätten. Super, tolles Bild. So, jetzt tippen wir bitte die Formel 1, Ole.
Stimmt, ja, herrlich. Das ist eine sehr gute Frage. Pole, ich glaube, die Pole holt Lewis Hamilton. Und ich glaube auch, dass Charles Leclerc das Rennen gewinnt vor Lewis Hamilton und Max Verstappen. Und übrigens, letzter wird Robert Kubica.
Ach ja, Christian.
Letzten Platz tippen, oder was meinst du? Ja, ich sag kein Williams, weil die beide ausscheiden.
Oh, okay. Übrigens, im Porsche Supercup gewinnt natürlich Michael Ammermüller. Der gewinnt immer. So. Ist der auch im Formel-1-Videospiel dabei?
Noch nicht, nein. Okay, aber mal gucken. Vielleicht ist in den nächsten Jahren der Porsche Supercup und die Formel 3 mit dabei. Dann können wir das alles schön spielen.
Ich tippe auf die Pole Position Lewis Hamilton. Und der gewinnt auch das Rennen vor Valtteri Bottas. Und Charles Leclerc.
Ja, das wäre richtig spannend, meine Damen und Herren.
Es wird richtig spannend. Es wird ein richtig spannendes Rennen am Sonntag. Freuen wir uns alle drauf. Guckt es überall da, wo ihr es gucken möchtet. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, von dem Portal motorsporttotal.com, formel1.de.motorsport.com, bei Christian Immervoll. Danke, Christian.
Bitte gerne, hat Spaß gemacht.
Und natürlich bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das gerne tun. @mst_christianN für Christian Immervoll, @mikeweiß, @mikevicefür Ole Waschkau, @ks_0811 für meine Wenigkeit Kevin Scheuren. Nächste Woche dann die Rückschau auf den großen Preis von Barcelona in diesem Dreier-Tandem. Eine erste Einschätzung der Formel-2-Saison mit Norman Fischer und mir. Ja, und einstweilen euch ein schönes Wochenende dann, wenn ihr die Formel 1 schaut. Und Ole erzählt euch jetzt noch ein bisschen was in seinen letzten Worten. Die hat er nämlich, wie immer, in dieser Sendung.
So, und ganz wichtig, nicht vergessen, Sonntag ist Muttertag. Und vielleicht ist das die bessere Freizeitbeschäftigung, einfach mal wieder die Mutter besuchen, anstatt Barcelona zu gucken. Das hat ja diese Woche schon nicht so gut geklappt mit Barcelona, ne? Mal gucken, ob es am Wochenende besser wird. Ich hoffe es. Ja, ansonsten bleiben uns natürlich noch spannende Rennen im Porsche Supercup und in der Formel 3. Werde ich natürlich alle gucken, werde ich natürlich nächste Woche drüber sprechen. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans, einfach Anfragen stellen und dann könnt ihr da mitdiskutieren über natürlich das Rennen, über natürlich auch den Porsche Supercup, das ist ganz klar, falls den jemand gucken sollte. Und auch in unserer Telegram-Gruppe können wir das Starting with heißt, die einfach danach suchen und dann eintreten. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Rennwochenende. Und ich glaube, am Wochenende ist auch Formel E, meine Damen und Herren, in Monaco. Und das wird, glaube ich, auch wieder richtig Action geladen. Freue mich schon auf die erste Kurve. Das ist immer toll. das wird, glaube ich, sehr spaßig. Mal gucken, wie es so wird. Ich hoffe gut. Ich hoffe, besser als Aserbaidschan. Ich hoffe, dass F1 TV läuft. Wird ja der erste richtige Härtetest. Also abwarten und Tee trinken. Und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.